Diesmal fangen wir mit einem Natursound an. Wir sind da an einem Fluss.
Ja, das hört man, aber ich muss sagen, beim ersten Hören bin ich nicht drauf gekommen, was das für Tiere sind.
Sie sind sehr groß und ich finde für ihre Größe erstaunlich leise, also wenn sie nicht gerade planschen oder trinken.
Das sind Elefanten.
An einem Fluss in Botswana, ich war da auch schon mal, am Fluss Chobe, auf so einem Boot, Motor aus und überall am Ufer sind so kleine Gruppen von Elefanten, die da am Nachmittag zum Trinken kommen.
Das klingt super. Und wenn es nach dem Präsidenten von Botswana geht, dann könnten wir so eine Szene demnächst auch, sagen wir, an der Spree erleben. Mokgweetsi Masisi hat nämlich der Bild-Zeitung gesagt, dass er Deutschland 20.000 Elefanten schenken will und dass er kein Nein akzeptiert.
Vermutlich wird es trotzdem nicht so weit kommen, aber wir sind neugierig geworden und gucken deswegen heute mal, was dahinter steckt, hinter diesem dicken Geschenk.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Matthias Wurms
und Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir gucken ja hier jede Woche auf die neuesten Nachrichten rund um Klima, Natur und Artenschutz. Und diesmal gucken wir als erstes auf diese merkwürdige Meldung, dass Botswana, das ist ein Land im südlichen Afrika, Elefanten nach Deutschland schicken will.
Klingt total absurd, hat aber einen ernsten Hintergrund. Und der Auslöser dafür war, dass die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten will, also auch von Elefantenstoßzähnen.
Jetzt könnte man denken, ist doch richtig. Elefanten sind stark gefährdet, die stehen auf der roten Liste ziemlich weit oben. Die Tiere jetzt nur für ihre Stoßzähne zu töten oder weil es ein großartiges Erlebnis ist, so wie Jagdveranstalter das immer anpreisen, das geht gar nicht. Egal ob in Botswana oder Namibia oder Südafrika, da kann man nämlich auch Elefanten jagen. So ungefähr argumentiert Steffi Lemke auch, aber so einfach ist das Ganze nicht.
Der Präsident von Botswana, also Masisi, behauptet, dass es in seinem Land zu viele Elefanten gibt.
Ja, Fakt ist, in Botswana leben tatsächlich mehr als 130.000 Elefanten. Botswana ist damit das Land, das mit Abstand die meisten Savannenelefanten hat, auch weil dort der Artenschutz so gut funktioniert.
Masisi sagt jetzt aber auch, dass das zu Problemen führt, weil es den Elefanten in Botswana inzwischen zu eng wird und sie zu wenig zu fressen finden. Und deshalb greifen sie im Zweifel vielleicht auch mal Menschen an und verwüsten Dörfer und vernichten Ernten. Und die Jagd auf Elefanten ist da aus Masisis Sicht ein wichtiges Mittel, um den Bestand zu regulieren und außerdem bringt sie auch noch Geld.
Ja, deshalb hat Botswana 2019 die Jagd auf Elefanten wieder zugelassen. Vorher war die einige Jahre lang verboten, das gehörte auch zum Artenschutz. Jetzt werden aber jedes Jahr rund 300 Jagdlizenzen versteigert.
Für so einen Abschuss zahlen Trophäenjäger bis zu 30.000 US-Dollar, plus Reisekosten natürlich, macht zusammen also mindestens 9 Millionen Dollar an Einnahmen pro Jahr.
Ja, und das Geld soll dann in die Dörfer fließen, die unter den Elefanten leiden. Masisi hat der FAZ in einem Interview gesagt, dass davon zum Beispiel Straßen, Schulen oder Wasserleitungen gebaut werden.
Wenn die deutsche Umweltministerin Lemke da jetzt die Trophäeneinfuhr verbieten will, dann will sie es damit für deutsche Großwildjäger ja unattraktiv machen, in Afrika Elefanten zu jagen, weil die Jäger dann ja nachher nichts mitbringen dürfen, was sie vorzeigen können. Die Frage ist jetzt aber, was bringt das als Maßnahme für den Artenschutz?
Ja, die Naturschutzorganisation Pro Wildlife sagt, dass Deutschland weltweit die zweitmeisten Jagdtrophäen einführt nach den USA. Letztes Jahr waren es demnach knapp 570 von Elefanten, aber auch von Nilpferden, Leoparden und Löwen. Also schon eine Menge.
Deutschland ist auch nicht allein mit der Idee, die Einfuhr von solchen Trophäen zu verbieten. Großbritannien denkt da im Moment auch drüber nach. Und diese Überlegungen könnten dann natürlich auch tatsächlich Auswirkungen für ein Land wie Botswana haben.
Aber welche? Masisi sagt nämlich, dass das Armut und Wilderei in seinem Land fördern würde, weil eben das Geld, was die Jäger bezahlen, dann fehlt.
Und zwar, wie er sagt, eben auch für Ranger in Nationalparks, die gegen Wilderer vorgehen. Und die sind ehrlicherweise für Elefanten auch in der Tat ein größeres Problem als Großwildjäger auf Safari.
Und es ist halt grundsätzlich so, dass sich ein Land wie Botswana nicht von anderen Ländern vorschreiben lassen will, wie es seinen Naturschutz regelt. Das hat Masisi in dem Zeitungsinterview ganz deutlich gemacht. Da hat er darauf hingewiesen, dass Botswana alle weltweiten Artenschutzabkommen unterschrieben hat und hart gegen Wilderer vorgeht.
Und außerdem stehen in Botswana knapp 40% des Landes irgendwie unter Naturschutz, also sei es als Nationalpark oder als sogenannte Wildlife Management Area. Und 40%, das ist viel mehr an Naturschutzfläche, als wir zum Beispiel hier in Deutschland haben.
Das stimmt. Und mit seinem Elefantenangebot, da sagt Masisi im Grunde, probiert ihr es in Deutschland doch einfach mal selber aus, ob ihr das Zusammenleben von Menschen und Elefanten besser hinkriegt.
Ich würde sagen, wir würden dann vermutlich merken, dass das wirklich nicht so einfach ist. Und ich finde, das stellt man selbst in dem Moment fest, wo man als Besucherin im südlichen Afrika unterwegs ist. Also gerade so Elefantenherden mit kleinen Kälbern, die sind sehr wachsam und die können auf Menschen aggressiv reagieren. Und ich sag mal so, es sind nicht nur Menschen hangry, also hungrig und deswegen sauer. Elefanten können das auch sein. Und das ist alles nicht so ein Problem, wenn genügend Platz da ist und genügend Nahrung. Aber in den letzten Jahren hat es im südlichen Afrika auch immer wieder heftige Dürren gegeben. Und dann werden Elefanten irgendwann hangry und sie kommen dann irgendwann dahin, wo noch das letzte Wasser ist und das letzte Grün. Und da, genau da sind im Zweifel auch Menschen. Und ich kann da alle gut verstehen, die großen Respekt vor Elefanten haben oder vielleicht sogar auch Angst, weil das sind ganz tolle Wesen, aber sie können auch ganz schön furchteinflößend sein.
Ja, und die wollen wir uns jetzt auch mal angucken, die andere Seite, also die Seite der Elefanten. Wir wollen mal gucken, wie es denen eigentlich geht.
So gut, wie Masisi das behauptet, sieht es nämlich nicht aus.
Ja, und die Organisation Future for Elephants, die sagt, dass man nicht davon reden kann, dass es irgendwo zu viele Elefanten gibt, auch nicht in Botswana. Die Internationale Naturschutzunion, die hat die afrikanischen Savannenelefanten gerade erst in die Kategorie stark gefährdet hochgestuft, weil ihr Bestand insgesamt in den letzten 50 Jahren um mehr als 60% zurückgegangen ist. Vor allem wegen Wilderei für Elfenbein.
Das ist so die Situation für Gesamtafrika. Da muss man aber noch genauer hingucken. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, im südlichen Afrika geht es den Elefanten noch deutlich besser als anderswo. In Botswana sind die Elefanten tendenziell auch mehr geworden. Da gibt es halt auch noch große zusammenhängende Schutzgebiete und weniger Wilderer als anderswo. Aber eben auch oft engen Kontakt mit Menschen, was Probleme schaffen kann wie vernichtete Ernten.
Ja, und da stellt sich die Frage, kann Jagd auf Elefanten diese Probleme verkleinern? Und wie passt sie zum Artenschutz? Und auch da lohnt es sich genauer hinzuschauen.
Die Frage ist ja, was wollen Jäger erlegen? Also wofür zahlen die ihre Kohle? Dafür, dass sie große, alte Bullen schießen können. Also die mit den größten, längsten Stoßzähnen.
Alle wollen nur das Große.
Ja. Genau. Das sind aber auch die Tiere, die sexuell am aktivsten sind und für Nachwuchs sorgen. Die sind also wichtig für den Bestand. Außerdem sorgen solche alten, großen Bullen auch dafür, dass die jungen Bullen sich benehmen und vielleicht dann nicht so einfach auf Menschen losgehen. Und von diesen alten Bullen, von denen gibt es natürlich nicht 130.000, was nach viel klingt, sondern nur so 3.000 bis 4.000. Und wenn man von denen dann 300 pro Jahr abschießt, dann macht das schon eine Menge aus für den Bestand.
Bei mir bleibt hängen, das Thema ist extrem komplex und wir haben noch nicht mal alle Aspekte beleuchtet. Aber um es abzuschließen, dieses Geschenk von den 20.000 Elefanten für Deutschland, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Präsident Masisi will, dass wir die Tiere selbst abholen und ja, dass sie klar in Deutschland so leben wie in Afrika, also in freier Wildbahn, haben wir jetzt nicht so viel von. Also das ist schon ziemlicher Quatsch.
Aber Masisi hat uns dazu gebracht, dass wir uns die Situation der Savannenelefanten in Botswana nochmal genauer angeschaut haben und wie es denen so allgemein in Afrika geht.
Und vermutlich war genau das der Plan.
Ganz anderes Thema. Am Osterwochenende war es echt ein bisschen diesig. Zum Teil war der Himmel fast sogar so ein bisschen gelblich. Und das lag nicht nur an den Osterfeuern, sondern auch an Sahara-Staub.
Deswegen waren an manchen Orten in Deutschland sogar kurz mal die Grenzwerte für Feinstaub überschritten.
Und ich habe es auch auf dem Balkon gesehen. Also mein Tisch war nicht mehr schwarz, sondern eher so hellbraun.
Und falls ihr jetzt überlegt, wegen dieses vielen Staubs endlich doch mal die Fenster zu putzen, wartet vielleicht lieber noch ein paar Tage. Jetzt am Wochenende kommt nämlich noch mal eine große Ladung Sahara-Staub zu uns.
Und wenn man den Staub wegkriegen will, übrigens mit viel Wasser dran gehen, nicht nur mit einem trockenen Tuch, weil je nach Oberfläche kann es da fiese Mikrokratzer geben.
Und ihr seid nicht im Fashion-Podcast. Es geht heute nicht nur um Putztipps.
Nicht nur, sondern wir haben uns das Phänomen Sahara-Staub mal näher angesehen mit der Frage, welche Folgen hat der Staub aus der Wüste?
Also außer dem Balkon zuzustauben. Mhm. Ich finde es ja total faszinierend, dass dieser Staub überhaupt so weit getragen wird. Ich meine, das sind ja tausende Kilometer bis zu uns.
Ja, aber das ist grundsätzlich gar nicht so außergewöhnlich, dass Staub aus der Sahara so weit geweht wird. Also laut deutschem Wetterdienst passiert das pro Jahr so 5 bis 15 Mal bei uns.
Aber diesmal ist es schon besonders viel Staub gewesen, oder?
Ja, genau. Das lag an der Wetterlage. Da war über dem Atlantik ein krasses Tiefdruckgebiet und das hat für einen heftigen Wind gesorgt, der von der Sahara bis zu uns raufgeweht ist. Und grundsätzlich ist es so, dass der Wüstenstaub vor allem im Frühjahr und Sommer zu uns kommt. Also gerne genau dann, wenn man seinen Balkon gerade geputzt hat und nutzen will.
Okay. Was ich ein bisschen gruselig finde, muss ich sagen, ist dieser Ausdruck Blutregen.
Oh ja.
Ja, wenn es nämlich regnet, wenn gerade viel Sahara-Staub in der Luft ist, dann kann der Regen halt rötlich-braun sein und das heißt dann Blutregen. Und wenn der in den Alpen auf Schneefelder fällt, dann färbt das natürlich auch und dann spricht man von Blutschnee. Gab es in den letzten Tagen zum Beispiel in der Schweiz im Engadin. Das hatte auch jemand gepostet und hat dann aber dazu geschrieben, wie Vanilleeis mit Karamell. Das klingt netter, oder?
Ja, ich hätte gerne Salted Caramel, geht das auch?
Bestimmt.
Außer Schneefärben hat Sahara-Staub noch andere Wirkungen, an die man vielleicht gar nicht so zuerst denkt.
Ja, sag mal, welche?
Also der Staub aus der Sahara, der weht ja nicht nur zu uns nach Europa, also in den Norden, sondern auch nach Westen, über den Atlantik bis in die Karibik und das Amazonasgebiet. Mhm. Und sowohl fürs Meer als auch für den Amazonas kann der Staub wie ein Dünger wirken, weil da sind nämlich wichtige Mineralstoffe drin. Und bei Meer ist vor allem das Eisen entscheidend, was im Staub enthalten ist. Das hilft nämlich dann winzigen Algen, dem Phytoplankton im Meer. Und wenn der Staub Nachschub liefert, dann kann das Phytoplankton besser wachsen und dabei dann auch was von dem erderwärmenden CO2 aus der Luft holen.
Cool. Heißt das denn, dass Sahara-Staub auch bei uns hier als Dünger wirkt?
Ja, tut er. Mhm. Aber der Düngereffekt ist bei uns hier in Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht ganz so groß. Aber ja, so ein bisschen schon. Also Menschen mit Garten können sich da über eine kleine Portion gratis Mineraldünger aus der Wüste freuen.
Hey, danke Sahara.
Bitte, bitte, genau. Wer sich dagegen nicht so freut, das sind die Betreiber von Solaranlagen.
Weil die verstauben oder und man die dann erst putzen muss, damit sie wieder die volle Leistung bringen können?
Das ist das eine. Das andere ist, dass der Staub, wenn er noch in der Luft ist, wie ein Filter wirkt vor der Sonne und eben dann nicht alle Sonnenstrahlen durchlässt. Sprich, selbst saubere Solaranlagen kriegen nicht so viel Licht, dass sie dann in Strom umwandeln können. Also je mehr Staub in der Luft, desto weniger Solarstrom. Mhm. Und dieses Problem ist für die Solarbranche auch gar nicht so klein, sagt Renate Hagedorn. Das ist die Vizepräsidentin vom Deutschen Wetterdienst vom DWD.
Sahara-Staubausbrüche führen in Deutschland etwa 30 bis 40 Mal im Jahr recht kurzfristig zu einer deutlich geringeren Stromerzeugung aus Photovoltaik. Dieser Einbruch muss dann durch teurere Erzeugungsarten ausgeglichen werden.
Das hat Renate Hagedorn Ende März gesagt bei der Jahrespressekonferenz des DWD.
Echt? Staub ist so wichtig, dass das bis in die Jahrespressekonferenz schafft?
Mhm. Cool. Ja, der Deutsche Wetterdienst, der hat den Staub auch seit Jahren im Blick. Und jetzt hat er dazu ein neues Angebot, nämlich die Sahara-Staub-Vorhersage.
Okay, das heißt, ich kann mir das dann auch so als Karte im Netz anschauen, damit ich weiß, heute stelle ich mein Auto mal lieber in die Garage, weil wieder Sahara-Staub runterkommt?
Hatte ich gehofft, aber leider nein. Der Deutsche Wetterdienst stellt dazu zwar Infos frei ins Netz, aber nicht als Karte, sondern nur als Rohdaten. Hm. Das ist halt für Profis gedacht, wie zum Beispiel aus der Energiebranche. Für die gibt es Open Data Server, wo die sich die Daten besorgen können, aber man braucht dann halt noch ein Programm, um die anzuzeigen und zu verarbeiten.
Aber wozu ist diese Vorhersage dann wirklich gut? Also man weiß dann, okay, am Wochenende werden, was weiß ich, die Solarparks in Schwaben nicht so viel Leistung bringen. Und was mache ich dann? Also ändern kann ich das ja nicht, dass der Staub die Sonne verdunkelt.
Nee, aber solche Vorhersagen helfen Energieerzeugern und Stromversorgern natürlich trotzdem beim Planen. Also um zum Beispiel zu schauen, ob sie Strom woanders zukaufen müssen oder nicht.
Okay, aber sind so Sahara-Staub-Infos nicht auch für Normalos spannend? Also ich meine, an Ostern, da waren die Feinstaubwerte, das haben wir schon gesagt, durch den Sahara-Staub deutlich überschritten. Ist das nicht auch eine Gesundheitsgefahr?
Also wenn man wochenlang so viel feinem Staub ausgesetzt ist, dann kann das durchaus ungesund sein. Also in Südeuropa oder Nordafrika ist das durchaus auch ein größeres Problem. Bei uns kann es ein Problem sein für Menschen mit Asthma, aber grundsätzlich ist es eben nicht so heftig.
So, Anne, du bist diese Woche über eine wirklich schöne Nachricht gestolpert. Also für uns alte Ruhrpottler ist das jedenfalls eine sehr schöne Nachricht, finde ich.
Ja, wir gestehen an dieser Stelle, wir kommen beide ursprünglich aus Dortmund. Mhm. Und da gab es früher einen Fluss, der war eigentlich gar kein Fluss mehr, sondern, ja, kann man echt sagen, der war eine Kloake. Mhm. Und nein, das war nicht die Ruhr, obwohl die auch zwischendurch mal sehr, sehr dreckig war, sondern das war die Emscher. Mhm. Und jetzt kam die Nachricht, dass an einem Seitenarm dieser früheren Kloake, der Emscher, wieder ein Biber gesichtet wurde.
Ja, oder? Das ist doch krass. Also für jemanden wie uns, die wir an dieser Kloake aufgewachsen sind, ist das wirklich besonders. Biber, die gab es ja früher höchstens im Fernsehen.
Ja, ne, in der Zahnpasta.
Genau, ja. Mhm. Aber bestimmt nicht an der Emscher. Also diese Emscher, die war einfach 150 Jahre lang der Abwasserkanal fürs Ruhrgebiet. Ja, die fließt halt einmal von Ost nach West, quer durchs Ruhrgebiet, von Dortmund bis Duisburg und da in den Rhein. Und da war das halt der Abwasserkanal.
Ja, war irgendwie praktisch. Man muss auch ehrlicherweise sagen, eigentlich müsste das Ruhrgebiet Emschergebiet heißen, ja, weil die Emscher war da mittendrin.
Aber da war niemand stolz drauf, glaube ich, auf die Emscher.
Nee, also ich weiß auch, ich bin jeden Tag auf dem Weg zur Schule da vorbeigekommen und man konnte zugucken und auch riechen, wie da das Klopapier vorbeischwamm.
Ja, stimmt. Witzig. Meine Schule war auch direkt neben dieser Emscher und ich weiß auch noch, wie das roch. Und man durfte da auf keinen Fall reinfallen, weil man da nicht wieder rauskam.
Genau, diese steilen Wände.
Ja, das waren nur
steilen, glatten Betonwände.
Total glatt.
Ja.
Und da sind tatsächlich Leute ertrunken.
Ich erinnere mich auch, da war so ein Warnschild, wo man dann so ein Kind rückwärts in den Kanal fallen sah. Also hat sich mir eingeprägt, dieses Bild von diesem Warnschild.
Und ich weiß auch noch, die Emscher, die galt damals als der dreckigste Fluss in ganz Europa.
Fakt. Und jetzt ist alles anders, weil man nämlich vor 30 Jahren angefangen hat, die Emscher zu renaturieren. Also, keine Ahnung. In unserer Ecke haben sie damit, glaube ich, erst später angefangen. Ich habe das nicht mehr mitbekommen.
Ja, das dauert halt.
Genau, es dauert und es hat auch ziemlich viel Geld gekostet, 5 Milliarden Euro. Es wurden unter anderem dafür 4 neue große Klärwerke gebaut und vor 15 Jahren hat man dann auch noch angefangen, endlich einen unterirdischen Abwasserkanal zusätzlich zu bauen, also parallel zum Flüsschen Emscher. Und oberirdisch wurde dann eben aus der ehemaligen Kloake tatsächlich wieder ein Fluss.
Hm. Und die Straßen neben dem Fluss, die heißen jetzt auch an den Emscher Auen oder Emscher Promenade. Doch, ja. Und das sieht auch echt ein bisschen so aus inzwischen. Das ist schön.
Und jetzt ist der Biber zurück, was ja zeigt, wie sehr die Emscher wieder natürlich geworden ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo kann ich den Biber an der Emscher sehen? Das wird geheim gehalten, weil man Bibertourismus vermeiden will. Aber ich sag mal so, wenn ihr irgendwo angenagte oder gefällte Bäume seht, dann seid ihr auf der richtigen Spur.
Genau.
Und dann verratet's nicht, damit die Biber ihre Privatsphäre haben.
Was geht?
Bei Was geht erzählen wir euch ja jede Woche von guten Ideen und guten Nachrichten in Sachen Klima- und Artenschutz. Eine gute Nachricht hatten wir jetzt gerade schon, jetzt kommt noch eine gute Idee.
In Utrecht in den Niederlanden, da gibt's nämlich eine Türklingel für Fische.
Ding dong.
Jo, die ist schon seit dem 1. März wieder aktiv, weil jetzt die Fische flussaufwärts zu ihren Laichplätzen ziehen. Aber jetzt im April, da geht's also richtig los und einige von diesen Fischen, die schwimmen sogar bis nach Deutschland.
Nur leider ist ihnen dabei unter anderem eine Schleuse im Weg in Utrecht, die Wertschleus. Die verbindet den Fluss Vecht mit einem Stadtkanal, der durch Utrecht führt. Aber ausgerechnet im Frühjahr, also wenn die Fische unterwegs sind, dann wird diese Schleuse nur ganz selten mal geöffnet. Manchmal dauert es Tage, bis da mal ein Schiff vorbeikommt und die Schleuse benutzt wird. Und ja, in dieser Wartezeit sind die Fische dann in Gefahr, weil sie nämlich leicht zum Opfer von hungrigen Kormoranen werden können, während sie da so warten an der Schleuse.
Und deshalb hatte eine Schleusenwärterin die Idee, da eine Unterwasserkamera zu installieren und die Bilder live ins Netz zu streamen.
Und jetzt kann jeder, der sieht, dass da offensichtlich gerade Fische warten, so einen Button klicken und damit in der Schleuse Bescheid sagen. Und wenn genügend Fische da sind, dann wird die Schleuse halt auch mal nur für die Fische in Betrieb genommen, ohne dass da jetzt extra ein Schiff durch will.
Ja, und ganz nebenbei liefert die Kamera auch noch spannende Infos über die Zahl und die Art der Fische, die da vorbeikommen. Das sind Zander dabei, Hechte, Aale, alles Mögliche.
Und diese Kamera schießt auch jedes Mal ein Erinnerungsfoto, wenn die Türklingel gedrückt wird. Da gibt's auch eine kleine Sammlung auf der Homepage. Falls euch das interessiert, den Link dazu mit der Türklingel findet ihr in unseren Shownotes.
Ja, das Projekt läuft jedes Jahr bis Ende Juni, dann ist die Laichsaison vorbei. Und die beste Zeit für alle, die diese Fischklingel mal ausprobieren wollen, die ist übrigens, wenn es dunkel ist, dann kommen nämlich die meisten Fische vorbei, weil dann weniger Vögel und andere Fressfeinde unterwegs sind.
So, Matthias, wir sind jetzt fast am Schluss. Sag doch mal, was hat dich heute am meisten fasziniert?
Also ich finde das mit den Elefanten schon sehr spannend. Also dass man da wirklich beide Seiten angucken muss, dass es nicht immer einfache Lösungen gibt und dass ich vielleicht als alter weißer Mann mich auch mal zurückhalten sollte, alles besser zu wissen. Das finde ich aber super im Grunde, weil Lernen finde ich eh cooler als Wissen. Und was nimmst du mit?
Ja, das ist ein super Fazit. Jetzt gerade beschäftigt mich noch diese Fischklingel.
Ja, wir können ja gleich mal gucken,
toll.
Ist ja noch nicht dunkel, aber
ja. Das werde ich mir nochmal angucken.
Ja, aber ganz zum Schluss müssen wir jetzt noch einen Geburtstag nachfeiern.
Wir müssen nicht, aber wir wollen.
Ja.
Es ist ein Runder, ein 90. Und es ist eine Britin, die da Geburtstag hatte. Und zwar eine Britin mit diesem Motto.
Every day, every single one of us makes a difference.
Jeder von uns kann jeden Tag einen Unterschied machen.
Das sagt die berühmte Schimpansenforscherin und Naturschützerin Jane Goodall.
Und sie hat bei ihren Forschungen in Tansania sogar die Sprache der Affen gelernt.
The sound of a chimpanzee greeting the day, announcing, here I am, who's out there? Hello.
Super. Ja, Jane Goodall hat bei den Schimpansen ganz, ganz viele neue Erkenntnisse gewonnen und die haben tatsächlich viele Menschen dazu gebracht, anders und intensiver und vielleicht auch zärtlicher auf die Natur zu schauen.
Und wir hören jetzt zärtlicher auf die Natur.
Deine Minute Natur.
Und auf die Schimpansen, die Jane Goodall so liebt. Ich bin Matthias Wurms und sag Tschüss.
Ich bin Anne Preger und mach das auch.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.